Wir haben seit letzter Woche eine neue Predigtserie, wo es um das Thema, nicht um das Thema, sondern um den jungen Mann Josef geht. Und in der letzten Woche haben wir davon gehört, wie dieser Josef ein großes Ziel vor Augen bekommen hat, dass Gott ihm herrliche Perspektiven gibt, aber er durch Leid und Not und schwierige Phasen erst hindurch muss, um am Ende sozusagen zum Licht am Ende des Tunnels zu kommen. Also der Weg, den er eingeschlagen hat, war ein Weg der Heiligung und der Formung und Veränderung, bevor er an diese Herrlichkeit gelangt, an das Ziel Gottes. Jetzt sind wir noch nicht so weit mit der Predigtserie, dass er jetzt schon an der Herrlichkeit angekommen wäre. Er ist noch auf seinem Weg und ich habe das Thema heute mit folgendem Titel versehen: Ein schmackhafter Köder mit ekligem Nachgeschmack. Ein schmackhafter Köder mit ekligem Nachgeschmack. Man kann es auch ein bisschen frommer formulieren: Überwindung der Sünde oder standfest gegen Versuchungen. Ja. Und heute soll es darum gehen, dass wir von Josef vier Lektionen, vier Tipps an die Hand bekommen, wie wir vor Versuchungen oder wie wir Versuchungen überwinden können, wie wir Sünde aus dem Weg gehen können, wie wir solche Situationen, wie wir da den Sieg davon tragen können. Wir haben jetzt zur Zeit Olympia und alle warten, wann die Deutschen die erste Medaille nach Hause holen, wann sie den Sieg nach Hause holen. Heute, schön, dass ihr hier seid und nicht vor dem Fernseher und Olympia schaut. Wir wollen uns heute anschauen, welche vier Tipps bekommen wir von Josef, um den Sieg nach Hause zu tragen. Eine Goldmedaille quasi von Gott zu erhalten. Und ich fange direkt schon an mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp, den uns das Kapitel 39 gibt, ich lese gleich die ersten sechs Verse. Der erste Tipp ist prophylaktisch. Es ist eine Vorbereitung auf die Versuchung. Die Versuchung ist noch nicht da. Aber Josef bereitet sich vor. Der erste Tipp, den der Text uns gibt, ist: Mach dir Gottes, wir dürfen ihn auch schon sehen auf der Folie, mach dir Gottes liebevolle Fürsorge bewusst. Mach dir Gottes liebevolle Fürsorge bewusst. Und ich möchte die ersten sechs Verse lesen vom Kapitel 39. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr, also Gott der Herr, mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das eigene Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Unser erster Tipp: Mach dir Gottes liebevolle Fürsorge bewusst. Wir erfahren sehr schnell in diesem Kapitel, dass der Herr mit Josef war. So eine ganz kleine Bemerkung, aber wie wichtig ist sie für dieses Kapitel? Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern viermal wird in diesem ganzen Kapitel davon gesprochen, dass der Herr mit Josef war. Warum ist das interessant? Warum ist das wichtig? Der Typ ist gerade verkauft worden von seinen Brüdern. Der ist weg, der ist nicht zu Hause, der ist jetzt ein Sklave. Und dann diese Nachricht: Ich bin mit dir. eine ganz entscheidende Nachricht für Josef in dieser Situation, wo ihn alle verlassen haben, die Menschen, die ihm am nächsten stehen müssten, die ihm Gutes tun sollten, die ihn lieben sollten, beschützen sollten, haben ihn verkauft und verraten. Und dann lesen wir, der Herr war mit Josef. Gott ist nicht gewichen, obwohl die Nächsten gewichen sind. Gott war immer noch da. Gott war mit Josef. Und diese Phrase, die beinhaltet nicht nur einfach, Gott hat ihn gesehen, sondern hier ist eine Gemeinschaft vorhanden. Josef wusste, Gott ist mit mir. Ich habe Gemeinschaft mit dem Allmächtigen. Gerade in dieser Zeit ist es das Allerwichtigste, ja sogar das Einzige, was er hat. Wenn alles fällt, was bleibt? Der Herr ist mit mir. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Vieles sieht richtig bescheiden aus. Aber der Herr ist mit mir und ich habe Beziehung zu ihm. Ich habe Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hat konkrete Auswirkungen auf sein Leben. Es ist nicht einfach so, was wie so eine Art fromme Religion, wie auch das Christentum immer mehr auch dargestellt wird. Ja, dann gehst du auf die Knie und betest ein, zwei Gebete und dann hast du deine Pflicht erfüllt, aber dann musst du dennoch wieder mit deiner eigenen Kraft kämpfen. Ob du das getan hast oder nicht, das ist irgendwie so ein liturgisches Ding, was du da durchziehst. Aber dann bist du wieder auf dich alleine gestellt. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier ist eine Lebensquelle, die angezapft wird, die Auswirkung hat auf diesen Alltag von Josef, auf den Sklavenalltag. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, verkauft zu werden in ein fremdes Land. Und meine Lieben, früher war es für ein Hebräer kein Urlaubsziel Ägypten. Ich gehe jetzt in ein All-Inclusive-Hotel, wie wir Deutschen gerne nach Ägypten fahren. Das sah ein bisschen anders aus. Vor allem, wenn man ein Hebräer war. Die wurden sehr abfällig betrachtet. Und immer wenn das Wort Hebräer fällt, hat es auch meistens diesen Unterton. Hebräer. Ja, also unser Land kennt das auch. Jude. Ja, dieses Volk musste so einiges ertragen und auch schon hier. Hebräer. Aber unser Text sagt, dass der Herr mit Josef war und er war ein Mann, dem alles gelang. Er war ein Mann des Gelingens, heißt es hier. Das ist doch richtig verheißungsvoll. Ihm gelingt alles, was er tut. Er hat Erfolg, was er da gerade macht. Macht er nicht irgendwie. Es ist richtig gut. Aus welcher Kraft macht er das hier? Es ist nicht der Fall, dass er am Ende des Tages sagen konnte, Mann, ich habe das heute wieder richtig gut hingekriegt. Und alle sehen das auch. Alle sehen, der Waldemar, der macht seine Arbeit richtig gut. Der ist richtig talentiert in den Dingen, die er tut. Aus welcher Kraft handelt Josef? In Vers 3 hören wir, als nun Josefs Herr sah, dass Gott mit ihm war und dass Gott alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Was sehen Menschen, wenn sie dich sehen, wenn sie deine Hände Werk sehen, wenn sie das sehen, was du tust? Wenn dir etwas gelingt, wenn du begabt bist, was sehen sie? Josefs Herr hat gesehen, dass Gott mit ihm war. Leute, das ist keine nebensächliche Information. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, der nichts mit diesem allmächtigen Gott zu tun hat und auch nichts zu tun haben möchte, hat auf einmal einen Sklaven vor sich und der macht seine Arbeit richtig gut. Und er sieht, dass er diese Arbeit nicht aufgrund seiner eigenen Kraft hinkriegt, sondern er sieht, dieser Mann macht einen Unterschied. Gott ist mit diesem Mann. Das bedeutet, aus dieser Gemeinschaft heraus, die Josef hatte mit Gott, wo er wusste, Gott ist mit mir, das hatte Auswirkung direkt auf seine Arbeit. War nicht einfach ein liturgisches Gebet, schön 2 Minuten auf die Knie und gut ist und dann mache ich wieder meinen eigenen Kram. Nein, das war so eine Verbindung, dass Menschen von außen sehen konnten, dieser Mann ist nicht nur begabt, sondern Gott ist mit ihm. Was erkennen unsere Mitmenschen, Nachbarn, Kollegen in unserem Alltag? Hat die Gemeinschaft mit Gott, wenn du in dieser Gemeinschaft lebst, hat sie Auswirkungen auf dein Alltagsgeschäft? Egal was es ist. Es ist nicht nur so, dass Josef gesegnet wird in seinem Tun, sondern in Vers 5 lesen wir: Und es geschah, seitdem dieser Potiphar Josef über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte. Merkt ihr, wie Gott hier arbeitet, wie Gott hier handelt? Gott sieht in Josef nicht einfach nur, okay, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, ich möchte dich segnen, ich möchte dich stärken, ich möchte dir Gelingen schenken in dem, was du tust. Gott möchte durch diese Person Josef, möchte er ein Segenskanal werden. Ein Segenskanal für andere. Für Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. Die Gott nicht kennen und auch nicht kennen wollen.
Grundsätzlich gemeint. Denn wenn ihr jetzt mit niemandem mehr einen Umgang haben solltet, dann sagt er, ansonsten müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Ihr sollt nicht mit Heuchlern zusammenhocken, die so tun, als ob scheinheilig und fromm eine Fassade aufbauen, aber eigentlich keinen lebendigen Glauben zum allmächtigen Gott haben. Aber zieht daraus nicht den falschen Rückschluss, dass wenn Menschen um euch herum sind, die unmoralisch leben, die nicht die Ethik leben, die ihr für wichtig haltet, dass ihr euch jetzt von denen abkapseln solltet. Bleibt dort. Warum sagt er das? Jesus Christus selbst betet in Johannes 17 zu Gott: Ich bitte nicht, Gott, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Was bittet er stattdessen? Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Hey, und das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ob Jesus bittet: Herr, es ist alles so schlimm, es ist alles voller Versuchung. Komm, nimm sie alle mit hoch zu dir, jetzt sofort. Das sagt er nicht. Ich möchte nicht, dass du sie wegnimmst aus dem Ort der Versuchung, aus der Welt. Aber ich habe eine Bitte: Bewahre sie. Bewahre sie vor dem Bösen. Und genau dieses Prinzip sehen wir hier in Kapitel 39 bei Josef. Josef ist Tag für Tag konfrontiert mit Versuchung. Aber er klagt Gott nicht an. Er klagt Gott nicht an, warum er ihn dahin geführt hat. Denn er hat sich diese liebevolle Fürsorge von Gott bewusst gemacht. Gott liebt mich. Sorgt sich um mich. Und dieser Blick wird für Klarheit sorgen, wenn die Verführung kommt, wenn der schmackhafte Köder auf einmal vor die Linse tritt. Diese Liebe von Gott zu mir und seine großartigen Versprechen, die damit einhergehen für unser Leben, die werden uns tragen. treiben dazu, dass wir seine Liebe nicht enttäuschen wollen. Für Josef war das nicht, oh, ich darf leider keine Sünde tun. Ich will nicht. Ich will nicht. Warum? Gott liebt mich. Ich möchte diese Liebe nicht enttäuschen. Ich will sie nicht enttäuschen. Nicht, ich darf sie nicht enttäuschen. Ja, jeder Mann, der so über die Liebe zu seiner Frau spricht, ja, der hat ein großes Problem. Ich darf leider nicht fremd gehen. Ja, weil sie mich ja liebt. Und ich sollte es irgendwie auch. Ein wahrer Mann wird sagen, ich will nicht. Ich will nicht. Sie liebt mich und ich liebe sie. Und ich will das nicht aufs Spiel setzen. Mach dir Gottes liebevolle Fürsorge bewusst. Das ist der erste Tipp. Ich bin schon viel zu lang eigentlich. Der zweite Tipp, das ist ein kurzer Tipp. Der zweite Tipp ist, kenne deine Stärken und kenne deine Schwächen. In Vers 6 lesen wir, und Potiphar überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das eigene Brot, das er aß. Und jetzt kommt's. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Also nicht nur einmal schön, sondern doppelt schön. Ja, er ist schön und er ist schön. Damit es auch niemandem entgeht, ja, das war ein richtig heißer Kerl. Ja, wir lachen darüber, ja, aber die Bibel benutzt eine viel, viel deutlichere Sprache, als wir sie oft in unseren Kreisen verwenden. Lest mal das Hohelied. Auf jeden Fall, Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Der Typ, das war ein junger, schmucker Kerl und der sah richtig gut aus, ja. Das war seine Stärke. Ich weiß nicht, wie viele von euch meinen, diese Stärke zu besitzen. Diesen Vorteil, der war richtig schön. Den wollte man gerne anschauen. Und früher hatten die auch nicht so viel Fastfood, mussten auch viel arbeiten, sodass sie gut durchtrainiert waren. Warum ist es wichtig, diese Passage? Wir lesen eigentlich gerade die ganze Zeit davon, ja, dass er gelingen hat, dass ihm alles gelingt, weil Gott mit ihm ist. Und dann soll es zu dieser Versuchung kommen, ja, diese sexuelle Unmoral. Und kurz dazwischen, irgendwie zusammenhangslos, übrigens, Josef war schön, er war schön. Warum ist das wichtig? Josef hat bestimmt gewusst, dass er ganz gut aussah. Wenn man das sogar hier in der Bibel schreibt, in Gottes Wort und über tausende von Jahren das beibehalten wurde, er war schön, das war sein Segen, den er von Gott empfangen hat. Er wusste um seine Stärke, aber diese Stärke wird schon in den nächsten Versen zu der Angriffsfläche. Und so ist es oft in unserem Leben. Dort, wo wir am meisten gesegnet sind, dort, wo wir eine große Stärke haben, meine Lieben, dort, wo wir am Gipfel sind, dort, ja, dort sind wir angreifbar. Der Feind versucht, das, was wir besonders gut können, Satan versucht, diese Dinge anzugehen und die Dinge zu verkehren. Und letztendlich kann aus diesem großen Segen ein gewaltiger Fluch werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob es bei dir dein Aussehen ist. Aber das ist egal. Das ist nicht so die Sache. Von Jesus wird jetzt nicht berichtet, dass er besonders schön war. Ganz im Gegenteil, ein Prophet sagt nach seiner Hinrichtung am Kreuz, hat er eine Gestalt, wo man das Gesicht abwenden wollte und ihn nicht angucken wollte. Jesus hat eine andere Stärke. Jesus wird als das Wort Gottes persönlich bezeichnet. Ja? Er ist das menschgewordene Wort Gottes. Er kannte die Schriften, er kannte sich vollkommen aus. Er kannte alles auswendig. Es ist sein eigenes Wort. Und er wird jetzt Mensch. Er ist das Wort Gottes. Und in Lukas 4 lesen wir, wie Satan kommt zu Jesus. Womit versucht er ihn? Mit dem Wort Gottes. Ist doch bescheuert. Satan kennt das Wort Gottes sehr, sehr gut. Besser als wir alle zusammen. Er weiß ganz genau, was im Wort Gottes steht. Und jetzt steht vor ihm ein fleischgewordenes Wort Gottes. Er hätte mit allem kommen können. Er kommt mit dem, was die größte Stärke ausmacht. Er kommt mit dem Wort Gottes und versucht, Verse ranzuziehen, um ihn zu Fall zu bringen und um ihn um den Finger zu wickeln. Das war bei Jesus, sag ich mal, die Angriffsfläche. Jesus ist nicht gefallen, preist den Herrn. Er ist festgeblieben. Er ist festgeblieben. Aber wenn Satan das Wort Gottes persönlich mit dem Wort Gottes angreift, wie viel mehr wird Potiphas Frau die Schönheit von Josef nutzen, um diese Stärke zu Fall zu bringen? Deswegen kenne deine Stärken. Und wenn du deine Stärken gefunden hast, dann kennst du auch deine Schwäche. Vor einigen Jahren hat mich Gott sehr, und das macht er immer noch, zurechtgewiesen. Ich bin ein Typ, der sehr versucht, leidenschaftlich geradeaus zu gehen. Die Liebe zur Wahrheit und nichts als die Wahrheit, nicht links und rechts, das gelingt mir nicht immer, aber das ist so mein Antrieb. Ich versuche, kompromisslos zu sein. Viele haben zu mir gesagt, ey, das ist echt eine Stärke von mir. Das brauchen wir. Aber genau mit diesem Punkt bin ich auch zu Fall gekommen. Und war sehr unbarmherzig mit einigen Menschen. Ich will kompromisslos sein, ich will den geraden Weg gehen. Aber in Situationen, wo ich vielleicht einfach mal meinen Mund halten hätte sollen, ein bisschen Gnade walten, ein bisschen barmherziger sein. Da wurde meine Stärke auf einmal zu meiner größten Schwäche. Das habe ich nicht sofort erkannt. Erst nachdem ich gefallen bin, leider. Nicht so wie Josef. Der war weiser als ich. Und habe viele verletzt. Aber Gott ist gnädig und zeigt es mir. Und wenn ich das weiß, ich meine Stärken kenne, kenne ich meine Schwächen, ich kann aufpassen und ich kann gegensteuern. Könnt ihr noch? Ja? Okay. Ich auch. Okay. Verbring nicht so viel Zeit, die Strategien des Feindes des Satans zu studieren. Einige lieben das. Sie versuchen die ganze Zeit herauszukriegen, wie arbeitet Satan? Wie ist Satan so? Und es gibt auch einige, die meinen, wenn ihnen ein Dämon auf einmal vor die Füße tritt, dass sie erstmal mit ihm reden sollten. Ja? Solche Sachen gibt es. Studier nicht so sehr den Feind, wie er arbeitet. Die Bibel gibt uns keinen Anlass dazu, dass wir mit dem Feind kommunizieren sollen und ihn zu fragen, was seine Strategien sind. Was will man denn vom größten Lügner überhaupt erwarten? Studiere vielmehr deine Stärken und deine Schwächen. Das ist der zweite Tipp. Kommen wir zum dritten Tipp. Verinnerliche Gottes uneingeschränkte Heiligkeit. Ich lese die Verse 7 bis 9. Nachdem wir jetzt gehört haben, Josef war schön, schön. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir, also schlaf mit mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Achtet einmal darauf, wie Josef antwortet. Sie sagt, komm, schlaf mit mir. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Kiste. Es ist niemand da. Er sagt nicht, was passiert, wenn man uns erwischt? Oder was ist, wenn du schwanger wirst? Was denken die anderen über uns? Er sagt auch nicht, ich stehe nicht auf dich. Das sind nicht seine Antworten. Ich glaube, viele würden eigentlich in dieser Situation irgendwie so antworten. Was sagt er? Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ja, die Frau hat sich auch wahrscheinlich gedacht, was kommst du jetzt mit Gott? Hallo, ich bin hier, es ist sonst niemand da, wir haben ja Zeit. Wo ist das Problem? Du kommst jetzt mit jemandem an, der hier nichts zu schaffen hat. Du sagst, gegen Gott sündigen? Aus der Erfahrung der Nähe und Liebe Gottes, dieser Fürsorge, die Josef erlebt Tag für Tag, wächst etwas in Josef. Es ist nicht nur die Liebe zu Gott, es ist die Heiligkeit. In der Gemeinschaft mit Gott erfährt man was von Gottes Wesen, von seinem Charakter. Und wenn ich mit einer Person viel Zeit verbringe, dann fährt ziemlich viel ab. Es ist vielleicht noch ein langer Weg, bis ich Badisch spreche, ja? Aufpassen. Aber vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, dass wenn ihr mit einer Person auf einmal, die ihr gar nicht kanntet, viel Zeit verbringt, dass gewisse Redewendungen sogar überschwappen. Das geht so schnell, also bei mir ist das ganz, ganz schnell, das ist erschreckend, ja? Aber wie ist das, wenn ich mich mit dem höchsten Gott viel beschäftige? Es ist doch selbstverständlich, dass das abfärbt und das wird nichts Negatives sein. Gott ist Liebe und Gott ist heilig. Und wenn ich mit Gott viel Gemeinschaft habe und sein Wesen studiere, wie bist du Gott? Zeig mich dir. Zeig dich mir. dann wird was von Gottes heiligem Charakter auf mich überschwappen. Ich verinnerliche Gottes uneingeschränkte Heiligkeit. Und diese Heiligkeit wird zu einer ganz wichtigen Schnittstelle für mein Leben, wie ich mein Leben gestalte. Josefs Blick richtet sich in diesem Augenblick, ein schmackhafter Köder liegt da, er richtet seinen Blick nicht dahin. Er hat ein viel größeres Verlangen. Sein Ziel ist viel größer als jetzt dieses kurze Vergnügen. Sein Verlangen, seine Sehnsucht ist, heilig zu sein, so wie der Allmächtige heilig ist. Diese Heiligkeit, die er in der Gemeinschaft mit Gott verinnerlicht hat, die soll jetzt auch Raum bekommen. Und er schaut nicht auf diesen kurzzeitigen, temporären Vorteil, den er bekommen könnte. Diesen Genuss. Hey, vielleicht ist es nicht Sex, Unzucht oder sonst etwas bei dir im Leben. Vielleicht ist es Rache, Streit, Eifersucht, Neid, Lästerei, Heuchelei, Betrug. Wo wir vielleicht für einen Augenblick einen Vorteil für uns aus dieser Situation herausziehen können. Darum geht es. Aber diese Sache zu reflektieren und aus dieser Heiligkeit Gottes heraus, die ich verinnerliche, diese Situation jetzt zu bewerten. Was passiert, wenn ich das tue? Nicht in erster Linie ist es eine Sünde gegen den Potiphar. Es ist erstmal eine Sünde gegen Gott. Und erst wenn wir dieses größte Verlangen, unser größtes Glück in Gott finden, ja, Gott nah zu sein, ist mein Glück. Wenn wir das verinnerlichen, dann werden wir auch in der Lage sein, Versuchungen und Verführungen überwinden zu können. Solange wir in Gott nicht das größte Ziel sehen, werden wir immer fallen. Immer. Aber wenn wir Gott als allererste Stelle haben, glaub mir, es wird sich minimieren, gewaltig. Und die Verinnerlichung dieser Heiligkeit Gottes befähigt, Gottes Heiligung anzuwenden. Wie wendet er es an? Er sagt nicht nur, gegen wen er sündigt, sondern er argumentiert sogar. In dem gleichen Vers, ein bisschen kurz davor, sagt er, mir ist alles gegeben, mir wurde nichts vorenthalten. Außer du. Warum? Seine Argumentation ist messerscharf, weil du seine Frau bist. Was macht er hier? Er baut oder er stellt dar, er malt ihr vor Augen, was hier eigentlich gerade passiert. Du bist seine Frau. Und er spielt auf das Prinzip der Zugehörigkeit an. Es ist nämlich nicht so, dass einfach nur in diesem Bett zwei Körper nebeneinander liegen. Und dann nicht mehr. Sondern er geht darauf ein, dass im Sexualakt das Sexualpartner eine Verpflichtung eingehen, eine Bindung eingehen. Menschen sind auf Zugehörigkeit ausgelegt. Und das weiß Josef. Und der erinnert sie. Warum machen wir das jetzt nicht? Du bist seine Frau. Hier ist eine Zugehörigkeit. Und Potiphars Frau, wir kennen ihren Namen nicht, ist diese lebenslange Verbindung, diese Zugehörigkeit eingegangen zu ihrem Ehemann, zu Potiphar, mit ihrem ganzen Leben und mit ihrem Körper. Was sie jetzt macht, ist Folgendes. Sie trennt Leben und Körper. Was eigentlich eine Einheit ist, trennt sie. Das Leben, was sie eigentlich mit diesem Potiphar gestalten sollte, auch mit ihrem Körper, selbstverständlich, fängt sie an zu trennen. Ich lebe mit meinem Mann in der Ehe, aber ich trenne jetzt hier etwas, meinen Körper, und bewege mich woanders hin. Und diese Trennungen, das ist kein neues Problem. Ja. Aber es ist genauso aktuell wie je. Diese Trennung führt zur Zerstörung. Warum? Dinge, die auseinandergerissen werden, tun weh. Das wollen wir uns vielleicht manchmal nicht sagen lassen. Aber wenn wir Dinge, die eigentlich zusammengehören, die Gott zusammengedacht hat, wenn wir die auseinandertrennen, unser Leben, alles, was dazugehört, und auf einmal unseren Körper in eine andere Richtung bewegen, das wird knallen. Und das ist dieser eklige Nachgeschmack. Und um den weiß Josef. Und deswegen ruft er sie im Prinzip dazu auf, wenn er sagt, weil du seine Frau bist, ruft er sie dazu auf, verbinde deinen Körper mit deinem Leben. Das, was zusammengehört, sollte auch wieder zusammenkommen. Hör auf, solche Spielchen zu spielen. Du trennst dich gerade. Du zerstörst dich selbst. Am Ende wirst du ein Wrack sein. Das bedeutet für uns, wenn wir in einer Eheverpflichtung sind, dann sollen wir unseren Körper niemandem anderen geben. Leben und Körper, eine Einheit, das wird nicht getrennt. Und auf der anderen Seite, und das sehen wir hier bei Josef, wenn du keine Ehebindung hast, wenn du diese Lebensbindung nicht hast, dann tu es Josef gleich und gehe auch keine sexuelle Bindung ein. Und das Kapitel davor, Kapitel 38, das werden wir jetzt nicht besprechen, aber wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Dort sehen wir, was passiert, wenn Menschen Ehe und Sexualität nicht zusammendenken. Und wie großes Leid geschieht, das ist ein Kapitel davor. Und es ist kein Zufall, dass diese Kapitel so stark dieses Thema behandeln und aufeinander liegen. Aber da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Betrachte Gottes Heiligkeit. Studiere sein Wesen. Es wird eine Schnittstelle sein, um vor Versuchung bewahrt zu bleiben, vor dem Bösen bewahrt zu bleiben. Ich komme zum letzten Punkt. Ich fordere euch heute etwas heraus, auch von der Länge, das ist mir bewusst, aber ich möchte, dass wir das als Einheit betrachten. Also nochmal kurz durchatmen. Weiter geht's. Der vierte Punkt. Mach dir Gottes liebevolle Fürsorge bewusst, kenne deine Stärken und Schwächen, verinnerliche Gottes uneingeschränkte Heiligkeit und handle dementsprechend. Die Verse 10 bis 12. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Diese ganzen drei Tipps hat Josef befolgt. Und aus diesen Tipps hat er sozusagen dann gehandelt. Seine Beziehung zu Gott, die Vertikale, sollte Auswirkungen haben auf die Horizontale. Das ist ganz wichtig. Die Beziehung zu Gott wird die Beziehung zu meinen Mitmenschen unmittelbar beeinflussen. Hätte die ersten drei Schritte, wären sie bei Josef nicht vorhanden gewesen, wäre er nicht standhaft hier gewesen. Weil die Ebene Gott weg wäre. Die Moral, die Ethik wäre dahin. Er hätte kein Fundament, worauf er bauen kann. Und das ist gerade das große Problem in unserem Land. Und warum so viel Ungewissheit ist. Weil wir kein Fundament mehr haben. Und deswegen wird alles beliebig und relativ. Wir können nicht für unser Land entscheiden. Du kannst aber für dich entscheiden. Entscheide dich. Entscheide dich, ob du ein Überwinder sein möchtest oder ob du da niederliegen möchtest. Möchtest du Überwinder sein, gestärkt werden und das Ziel Gottes, die Herrlichkeit erreichen? Oder nicht? Es heißt, er hörte nicht auf sie. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Er hat sie wohl gehört. Die, die in der Bibelstunde waren, sind jetzt ja schon einen Schritt voraus. Hier ist der Begriff des Hörens wieder, hier wird wieder der Aspekt des Gehorchens angesprochen. Es ist nicht einfach so, er hat einfach nicht drauf gehört, sondern er wollte ihr nicht gehorchen. Und wir sehen ja hier bei Potiphas Frau, was da für eine Energie hinter ist. Das ist nicht so, wenn du wolltest, könntest du. Sondern liege bei mir. Das ist ein Befehl. Aber er gehorcht ihr nicht. Man könnte auch übersetzen, er schenkt ihr keine Beachtung. Die Sünde vor der Tür lauert. Mach ihn nicht auf. Ja. Schenk ihr keine Beachtung. Okay, was macht er noch? Er aber ließ sein Gewand in ihre Hand, floh und lief hinaus. Das ist ein ganz interessanter Satz. Ihr müsst euch vorstellen, die waren noch nicht so gekleidet wie wir heute. Ja, mit 3, 4, 5, 6, 7 Lagen. Ja. Er hatte ein Gewand, sie hat es in seiner Hand und dann rennt er. Ja. Splitterfasern. Ja, was ist das? Er ließ sein Gewand in ihre Hand, floh und lief hinaus und läuft da nackend durch die Gegend. Würde man noch sagen, Josef, komm jetzt wieder zur Besinnung, lauf da nochmal zurück und hol dir dein Gewand. Hol sie zurück, du musst ja nicht da bleiben, aber hol sie noch kurz zurück und dann kannst du ja gehen. Wann wart ihr das letzte Mal im Kino? Kino wird ganz gern Popcorn gegessen. Und ich sowieso. Also so Chips, Popcorn, so voll meins. Ja. Und wenn man so die Popcorn-Tüte da so liegen hat, ja, man weiß, es ist alles nicht so gesund für einen und man wird auch dick davon. Wenn der Film dann anfängt, spannend zu werden, dann weiß man gar nicht, wie dieser Mechanismus ganz von allein funktioniert. In einer Geschwindigkeit. Zack, ist die Tüte nur noch ein Viertel da. Der Film ist gerade 20 Minuten vorbei. Was geht hier los? Was geht hier ab? Das geht ganz von allein. Du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und das schmeckt auch so gut. Es ist so spannend. Das Buch der Sprüche, Kapitel 2 und 5, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, Kapitel 2 und 5, beschreiben, geben uns Lektionen, wie wir mit Verlockungen umgehen sollen. Dass wir keinen Raum dafür schaffen sollen. Noch nicht mal ein bisschen. Und deswegen hat er gleich sein Gewand liegen lassen und ist lieber nackig rumgelaufen. Denn bevor er noch mal kurz das Gewand holt, in dem Augenblick denkt er ja auch, ich bin schon stark genug. Das kriege ich schon hin. Denk das niemals. Denke niemals, dass du stark genug bist. Zweimal im Neuen Testament ruft Paulus dazu auf, lauf vor sexueller Unmoral weg. Fliehe der Unzucht, heißt es. Ja? Lauf vor sexueller Unmoral weg. Da kann man nichts machen. Da kann man nicht reden. Da musst du laufen. Ja? Und laufen kann jeder. Besser nackt und verlegen auf der Flucht, als nackt und den Fluch erlegen. Okay, wir sind zum Ende gekommen. Ich hoffe, wir sind nicht am Ende. Mach dir Gottes liebevolle Fürsorge bewusst. Kenne deine Stärken und Schwächen. Verinnerliche Gottes uneingeschränkte Heiligkeit. Und diese Dinge werden dich dann dazu veranlassen, das hoffe ich, dementsprechend auch zu handeln. Denke niemals, dass du von dir aus gut bist, standhaft oder stark genug, um eine Versuchung zu überwinden. Es ist nur eine Person gelungen, in der ganzen Menschheitsgeschichte Versuchungen zu überwinden. Josef ist gefallen. Ich muss euch enttäuschen. Es ist nur eine Person. Aber in Josefs Geschichte sehen wir einen Schatten von dem, der es geschafft hat. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus hat es geschafft, jede Versuchung zu überwinden. Wenn du in Situationen der Versuchung kommst, egal welcher Art, schau auf Christus. Er hat es überwunden. Er gibt dir die Kraft. Er stattet dich aus mit seinem Heiligen Geist, der auch der Geist Christi genannt wird. Der Heilige Geist persönlich wirkt in dir, möchte, dass du nicht nur Tipps bekommst fürs Überwinden, sondern dass du selber Überwinder wirst.